Ich finde den Flyer hier sehr, sehr gut. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Und Recht haben, das bedeutet ja immer auch etwas mit Wahrheit. Ne? Ich habe die Wahrheit gepachtet, ich habe Recht und oder glücklich sein. Das heißt, wenn ich da so irgendwie mich etwas distanziere von dem selbst Recht haben, dann bin ich wahrscheinlich glücklicher. Und mein Thema soll lauten, wie lange bist du schon in der Wahrheit oder bist du schon in der Wahrheit? Es ist Ostern. Und ich habe mir die Texte mal zu Ostern angeschaut und gerade so dieser Begriff Wahrheit, der ist fest mit diesen Texten verankert. Und generell, wir Adventisten, wir sagen ja immer auch irgendwie, ja, die Wahrheit ist wichtig. Wir sind Verfechter, Kämpfer für die Wahrheit. Und auch zu Beginn der Bibel hat die Wahrheit eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da würde ich nochmal die Kinder gleich bitten, ja, obwohl vielleicht zu klein. Das erste Mal, wo die Wahrheit eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, das ist im Garten Eden. 1. Mose 3, Abvers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Bis hierhin. Wir wissen ja auch, wie es weitergeht. Und besonders als ich Kind war, immer als ich diesen Text gehört habe, habe ich mir die Frage gestellt, ja, so ganz gelogen hat die Schlange ja nicht. Ne? Aber irgendwie hat sie denn die Wahrheit gesagt? Und selbst als sie gesagt hat, ja, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist, und ihr werdet sein wie Gott. Ist das wahr? Kannst du das schon beurteilen, ob das wahr oder unwahr ist, was die Schlange gesagt hat? Was meinst du? Ist das wahr oder ist das unwahr? Wahr. Also es ist zumindest nicht alles, sagen wir es mal so, unzutreffend. Und wenn wir diesen Text betrachten, da muss ich für mich zumindest feststellen, Wahrheit, da geht es nicht nur um zutreffend oder unzutreffend. Und später, hier auf dem Flyer steht auch, willst du Recht haben? Da ist es ja auch Adam, der zu Gott sagt, irgendwie, Moment mal, du hast mir doch die Frau gegeben. Auch wieder eine gewisse Logik, wo wir sagen, ja, das ist zumindest zutreffend. Aber ist das Wahrheit? Macht es einen Menschen glücklicher? In dieser Situation garantiert nicht. Das heißt, es gibt durchaus andere, ich sag mal, Konkurrenz zu Gott, die uns mit Aussagen konfrontieren, die vielleicht sogar zutreffend sind, aber die uns erstens nicht glücklicher machen. Und Wahrheit ist das dann auch nicht. Denn Wahrheit ist nicht nur irgendwie, es trifft zu oder es trifft nicht zu, sondern es hat auch etwas mit Qualität zu tun, dass es irgendwie auch etwas positiv Geladenes ist. Also, die Menschen haben sich für etwas entschieden, was für sie in dieser Situation lukrativ gewesen ist, allerdings sich als im Nachhinein schlecht beurteilt werden muss und leider dann auch als unwahr herausgestellt hat. Denn in der Tat, sie wussten dann, was gut und böse ist. Allerdings wie Gott waren sie auf keinen Fall. Sie hatten auf einmal Angst. Vorher hatten sie keine Angst und auf einmal hatten sie Angst. Also das war auf einmal etwas, was überhaupt nicht zugetroffen hat. Und ich mag es dann auch immer, wenn ich einen Begriff habe, irgendwie gut, am Anfang der Bibel spielt das eine Rolle. Wie ist es denn am Ende mit der Wahrheit? Wird die Wahrheit auch eine Rolle spielen? Und ich lade euch ein, mit mir Offenbarung 3 aufzuschlagen. Gut, wir sind die Endzeitgemeinde. Wir sind mit ziemlicher Sicherheit die Gemeinde Laodicea. Und auch hier spielt die Wahrheit eine nicht untergeordnete Rolle. Offenbarung 3. Und ich lade euch ein, mit mir zu lesen ab Vers 15. Oder ab Vers 14, weil da der Text losgeht an die Gemeinde in Laodicea. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier wird auch Bezug genommen auf die Schöpfung und auf den wahrhaftigen Gott. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Interessant, also diese beiden Texte, die muss man sich vielleicht noch einmal im Nachgang zur Predigt bei geeigneter Gelegenheit einmal zusammen anschauen. Den Text in 1. Mose, der Sündenfall, ihr werdet sehen, was gut und böse ist. Eure Augen werden aufgetan und in diesem Text an die Endzeitgemeinde sagt Gott, kauft euch Augensalbe, dass ihr seht. Interessant, also hier ist Gott derjenige, der sagt, wir sollen etwas tun, damit unsere Augen geöffnet werden. Die Situation ist interessant. In Vers 17 spricht nämlich die Gemeinde, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Die Gemeinde sagt das von sich. Interessant, im 1. Mose war es so, die Menschen brauchten an sich nichts. Im 1. Mose war es so, die Situation war zutreffend. Sie hatten alles, was sie brauchen. Hier an die Endzeitgemeinde sagt die Gemeinde von sich selbst, ich bin reich, ich brauche nichts, ich habe wahrscheinlich die Wahrheit. Aber Gott sagt, nein, 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 kaufe dir Augensalbe, dass du erkennst, woran du bist. Ich möchte jetzt ganz spezifisch auf die Wahrheit gehen in Bezug auf Ostern. Man kann eine Osterpredigt halten über den Tod von Jesus, über die Auferstehung. Das ist Ostern, so wie wir es kennen. Ich interessiere mich aber immer für die Menschen in der zweiten Reihe, die nicht ganz so im Vordergrund stehen, sondern die irgendwie in der zweiten Reihe stehen, aber die Bibel doch eine wichtige Bedeutung beigemessen hat. Und zwar gibt es vier unterschiedliche Personengruppen, wo die Wahrheit eine sehr, sehr relevante Rolle spielt. Und zwar sind es einmal, ich will sie so nennen, Theologiestudenten. Dann gibt es einmal den Klerus, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Wahrheit. Dann gibt es Verurteilte und dann gibt es Richter oder Politiker. Das sind diese vier Gruppierungen, die ich in der Bibel gefunden habe, die mit der Wahrheit eng verknüpft sind. Und da lade ich euch mal ein, die entsprechenden Bibeltexte mit mir nachzuschlagen. Und anfangen möchte ich mit den Jüngern, die Theologiestudenten. 3 Jahre sind sie mit Jesus umhergewandert und waren der festen Überzeugung, dass das, was sie erlebt haben und das, was sie erwarten, die Wahrheit ist. Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, Markus 11, Abvers 10. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Oder ich fange mal früher an, ab Vers 8. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten schrien, Hosianna, gelobt sei der da kommt in den Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den 12. Muss ich das mal vorstellen? Frankfurt zu Ostern, hier kommt jemand und auf einmal irgendwie über die Kennedy-Allee, ich erinnere mich jetzt an den Sieg des DFB-Pokal, die Polizei hat alles abgesperrt und die Mannschaft wurde in die Stadt hineingeleitet und jetzt kommt da jemand, Hosanna, gelobet sei der da kommt, gelobt sei das Reich unseres Vaters David. Israel war besetzt von den Römern und jetzt kommt er, der Befreier. Und die Jünger haben da mitgemacht, die haben es geglaubt. Ja, jetzt ist er der König, der sein Reich antreten wird. War das die Wahrheit in diesem Zeitpunkt? War es die Wahrheit? Erstmal, sie hatten nicht Unrecht mit dieser Aussage. Jesus ging hinein, gelobt sei das Reich unseres Vaters David. In Lukas 19 steht, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. In Matthäus 21, Vers 4, siehe, dein König kommt und später eine sehr große Menge breitet ihre Kleider auf dem Weg. Ne, stellen wir uns vor, dann geht es zum Römer und 20.000 Menschen feiern das dann. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und dann, etwas später, Matthäus 26, Vers 56. Jesu Gefangennahme. Darum geht es in diesem Text. Ich lese ab Vers 55. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das alles ist geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Ostern. Was ist die Wahrheit? Hatten sie vorher Unrecht? Der König, der einzieht, zutreffend. Und im nächsten Moment, wie haben die Jünger sich gefühlt, die die ganze Zeit die Wahrheit verkündet hatten? Und in diesem Moment, zum Glück gibt es später noch die Auferstehung und es gab wieder eine entsprechende Entwicklung. Aber hier sehen wir auch, dass die Wahrheit etwas Dynamisches ist, welches sich verändert. Und dass Wahrheit durchaus richtig sein kann, aber dass Wahrheit auch immer in Relation zu den Menschen gesehen muss. Wahrheit ist nicht etwas für sich, sondern Wahrheit hat auch immer etwas mit den Menschen zu tun. Die Jünger haben die Wahrheit erkannt, sind dann geflohen, weil sie an der Wahrheit nicht festhalten konnten. Aber später ist es so, dass Jesus wieder auf sie zugegangen ist und dann wieder auch Verkünder der Wahrheit werden konnten durch den Heiligen Geist in einem völlig anderen Ausmaß, als das bis hierhin der Fall gewesen ist. Aber die Erwartung, das, was sie erwartet hatten, zu diesem Zeitpunkt, als Jesus in Jerusalem eingezogen worden ist, das konnte nicht eingehalten werden. Das war nicht die Wahrheit. Ich habe gesagt, der Klerus, ich sag mal die Theologie-Dozenten. Und da gibt es einen Text, auch im Zusammenhang mit Ostern, Johannes 11, Vers 49. Natürlich lade ich wieder euch ein, mit mir zusammen den Text aufzuschlagen. Johannes 11, Vers 49. Hier sind es die Pharisäer oder die Priester. Sie hatten sich versammelt und haben überlegt, ja, was machen sie denn jetzt mit dem Jesus? Und dieser Text ist sehr interessant, weil wir haben die Überlieferung, wir wissen, was mit Jesus passiert ist, wir wissen, wie die anderen sich verhalten haben. Und hier steht explizit die Vorbereitung, wie sich die Priester in Bezug auf Jesus verhalten. Und hier ist eine sehr interessante Wertung drin in dem Text in der Bibel. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Vers 51, das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Die ganze Zeit gab es einen Konflikt, Klerus und Jesus. Und die ganze Zeit wollten sie ihm eigentlich an den Kragen. Und hier haben sie es dann dingfest gemacht, dass sie ihm an den Kragen gehen. Aber erstaunlicherweise, hier steht sogar, er prophezeite, obwohl die Priester auf der falschen Seite waren. Also ich sage jetzt mal als Kind irgendwie, ja, die Priester, das sind nicht die Guten. Also bei Star Wars irgendwie, das ist so irgendwie das Imperium da. Das waren nicht die Guten. Aber nein, er hat etwas Wahres gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Es ist besser, dass einer stirbt, als dass alle Menschen sterben. Und das wird hier sogar als Prophezeiung bezeichnet. Aber wo ist hier die Wertung? Wollten die eigentlich etwas Gutes? Nee, sie wollten eigentlich nichts Gutes, aber Gott hat auch diese Menschen zur Wahrheit benutzt. Das finde ich sehr interessant an diesem Text. Nun zu den Verurteilten. Mein zweitliebster Favorite, wenn es um Wahrheit und Ostern geht. Und zwar der Schächer am Kreuz. Da lade ich euch ein mit mir zusammen, Lukas 23 ab Vers 39 zu lesen. In allen Evangelien wird eigentlich darüber berichtet. Hier ist die ausführlichste Darstellung. Und ich finde die sehr interessant, die müssen wir uns einmal vergegenwärtigen. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Also erstmal ist das logisch. Christus, es gab diese sehr große Erwartungshaltung, die auch die Jünger an ihn hatten, ist nicht erfüllt worden. Der Schächer, einer hängt am Kreuz und sagt, ey, du kannst doch alles, du hast jetzt Tote auferweckt. Hilf uns doch, wenn du der Christus bist. Also so falsch ist das nicht. Also etwas Wahres ist da durchaus drin. Aber ist das Wahrheit? Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich finde, diese Leistung, die muss man einfach mal anerkennen. Die Jünger sind alle abgehauen. Jesus hing alleine und der Schächer war neben ihm. Er wusste, er wird sterben. Und er sagt zu Jesus, nicht in dem Moment, wo die Menschen ihm hinterhergelaufen sind, nicht in dem Moment, wo er in die Stadt reingeht und die Menschen ihm zujubeln, nein, in dem Moment, wo er neben ihm am Kreuz hängt und er wusste, er wird sterben, und er sagt zu ihm, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich finde, das ist krass. Also wir haben die Bibel heutzutage, wir wissen, was damals gelaufen ist, und dieser Mensch sagt in dieser Situation, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist phänomenal. Also ich finde einen derartigen Erkenner der Wahrheit, also das ist zumindest erwähnenswert, irgendwie, wenn nicht sogar vorbildlich. Ich habe tiefsten Respekt, in emotionaler Hinsicht sogar sehr, sehr großen Respekt. Da gibt es vielleicht sogar keinen größeren, der sich der Wahrheit hingegeben hat. Wie ist das überhaupt möglich in dieser Situation? Finde ich phänomenal. Mein persönlicher Liebling, jetzt nicht in emotionaler Hinsicht, aber aus politischer Hinsicht. Und zwar Pilatus. Es geht ja darum, was ist Wahrheit? Der klassische Wahrheitshinterfrager. Und da lade ich euch auch ein, mit mir Johannes 18 aufzuschlagen. Und das werde ich jetzt etwas genauer durchgehen, weil das ist die detaillierteste Überlieferung und es ist ein richtiger Polit-Thriller. Ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Verfilmungen von Ostern, vom Leben Jesu im Fernsehen, aber diese Passage, die hätte ich gerne einmal richtig gut verfilmt gehabt. Und zwar, ich fange mal an, ab Vers 28. Und wir lesen jetzt etwas langsamer und gucken, was da eigentlich passiert. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Es war die Zeit des Passamahls. Man bedachte daran, dass Gott Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft geführt hat, mit dem Mittel, dass die Erstgeburt gestorben ist von den Ägyptern. Also, einen gewissen Bezug gibt es auch hier. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. Ist das denn ein ehrlicher Umgang? Das ist interessant. Pilatus als römischer Besatzer wird von den Juden aufgesucht und sagt, hier kümmere dich mal um den Kriminellen. Pilatus steht früh auf, sagt sich irgendwie, ich will mit denen eigentlich nichts zu tun haben, kümmert euch selbst drum. Da sagen die, wir dürfen niemanden töten. Also so ganz der Wahrheit entspricht das nicht. Also zumindest würde ich sagen, dass die, die Jesus dazu Pilatus bringen, sind keine Freunde der Wahrheit. So sollte das Wort Jesus erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Interessant, also Pilatus hatte doch schon von ihm gehört. Also es war nicht so, nee, das ist etwas Neues, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Pilatus hatte davon gehört. Es ging also darum, um den Vorwurf König der Juden. Ist das denn etwas Verwerfliches? In der Tat, Juda war besetzt von den Römern und wenn es dort eine Rebellion gibt, jemand, der sagt, ich bin der König, nicht ihr Römer, dann ist das ein Verbrechen. Und zwar nicht nach jüdischem Recht, sondern nach römischem Recht. Und da sollte sich Pilatus annehmen. Also eine durchaus signifikante Situation für Pilatus. Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Das ist natürlich gut. Pilatus ist der Vertreter des Kaisers in Jerusalem. erwartet einen entsprechenden Respekt und kriegt eine Gegenfrage. Also ich mag das nicht, wenn ich arbeite und ich eine Gegenfrage kriege. Pilatus kriegt hier allerdings eine Gegenfrage und sagt dann, bin ich ein Jude? Muss ich mich dieser Thematik annehmen? Kann ich das denn beurteilen? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Es geht um sein Leben. Pilatus weiß, dass es geht um sein Leben. Er entscheidet über Leben und Tod und er darf sich dann sowas anhören. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Ich mag den Pilatus. Der fragt, was ist denn Wahrheit? Jahrelang sitzt er auf dieser Position, kümmert sich um politische Probleme, ihm gehen die Sachen wahrscheinlich auf die Nerven. Was ist Wahrheit? Eine mehr als berechtigte Frage. Und diese Frage in dieser expliziten Form taucht, glaube ich, nur an dieser Stelle in der Bibel auf. Und deswegen finde ich es interessant, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Jesus provoziert Pilatus bei dem, was ihm eigentlich ein Anliegen ist. Er möchte Wahrheit. Was ist denn eigentlich wahr auf dieser Welt? Und als er das zu ihm gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Eine ehrliche Haut, scheint der Pilatus zu sein. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Pilatus hat festgestellt, Moment mal, der ist keine Gefahr, der hat auch nichts Verwerfliches getan. Welche Möglichkeit habe ich, um aus dieser Situation rauszukommen? Politiker versuchen nicht immer das Optimum zu erreichen, die versuchen einfach nur irgendwie, okay, wie kann man diese Situation irgendwie bereinigen, dass sie nicht unangenehm wird? Also er findet einen Königsweg, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, okay, normalerweise gebe ich einen frei, ist es okay, wenn wir es mit dem machen, ist ja keine Gefahr. Aber das Ergebnis, wahrscheinlich für ihn überraschend, nein, gibt uns Barabbas frei, dessen Werte ja mehr als fraglich gewesen sind, der als Räuber bezeichnet wird. Pilatus lässt sich etwas anderes einfallen. Ab Kapitel 19. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Interessant, die Soldaten schlugen ihn, nennen ihn König der Juden. Sogar die Wahrheit, aber in welchem Zusammenhang? Auch eher zufällig oder unbewusst. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Warum hat er ihn dann verprügeln lassen? Und Jesus kam heraus, trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und Pilatus sprach zu ihm, seht, welch ein Mensch. Warum hat er ihn verprügeln lassen? Er hat gemerkt, die verstehen sich nicht gut. Die wollten Jesus an den Kragen. Also hat er ihn verprügeln lassen, hat ihn foltern lassen und gesagt, so, ich habe ihn sanktioniert, ich habe ihn bestraft. Jetzt ist aber auch gut. So, seht, welch ein Mensch. Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, durch. Ich finde keine Schuld an ihm. Immer noch relativ geradlinig. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen, wobei er eigentlich auch vorher war, nicht unbedingt gegen Jesus. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Jetzt sagen die Juden, das ist nicht mehr unser Problem. Also, die Juden, die wollten die ganze Zeit einen König haben, der sie von den Römern befreit. Und jetzt kommen die Juden zu Pilatus und sagen, hier ist einer, der will König sein, der will uns von dir befreien. Das mag doch der Kaiser garantiert nicht. Und jetzt sagen sie dem Pilatus, dein Vorgesetzter, der Kaiser, der ist garantiert nicht zufrieden, wenn der am Leben bleibt. Der ist eine Gefahr für dich. Das heißt, es ist schon jetzt nicht mehr ein jüdisches Problem, sondern sie machen es zu einem Problem für Pilatus. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Und das war ja etwas, was Pilatus Aufgabe war, sollte er verhindern. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster auf Hebräisch Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die 6. Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg mit dem, kreuzige ihn. Erstmal bis hierhin. In Vers 14, Pilatus spricht zu ihnen, seht, das ist euer König. Ist uns eigentlich klar, was hier passiert? Der Kaiser gibt Pilatus die Vollmacht, in Israel zu regieren, so wie es im Sinne des Kaisers ist. Und Pilatus macht nun einen Menschen zum König in Israel. Also er hat die Vollmacht, die Vertretungsmacht des Kaisers, und er sagt in diesem Moment, okay, ihr Juden, ihr habt einen König. Das ist krass. Ein Politiker, der dann sagt, Jesus ist jetzt euer König. Sie schrien aber, weg mit ihm, kreuzigen. Das heißt, er hat den Juden gegeben, was sie eigentlich die ganze Zeit wollten, nicht einen römischen Besatzer, sondern einen jüdischen König. Und er gibt ihnen sogar einen jüdischen König. Aber nein, sie sagen, weg mit ihm, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Und jetzt wird es interessant von der Argumentation. Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Was passiert hier? Sie wollten eigentlich die ganze Zeit einen König und sie sagen, nein, wir wollen nur den Kaiser haben. Wir wollen keinen Juden als König haben. Und was soll Pilatus da machen? Sein Boss hat die absolute Autorität, wenn er das macht, was nun die Juden von ihm erwarten. Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Es geht weiter. Jetzt im Sinne der Wahrheit. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die der Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Bis hierhin, im Sinne der Wahrheit. Pilatus fragt ein Kapitel vorher noch, was ist Wahrheit? Und ein Kapitel später schreibt er selbst auf ein Schild, Jesus, der König der Juden. Er hat erkannt. Er hat seine Frage, seine Sehnsucht nach Wahrheit selbst beantwortet. Und das für einen römischen Politiker finde ich auch eine sehr bemerkenswerte Leistung, die er hier bringt. Ein Freund der Wahrheit. Ja, meine Lieben, ich freue mich, dass es hier diesen Bezug zur Wahrheit gibt, dass uns auch gezeigt wird, Wahrheit ist eben nicht nur Recht haben, nicht nur irgendwie etwas durchsetzen, sondern Wahrheit ist etwas mehr. Wahrheit ist, was Gott uns erkennen lässt. Und zwar nicht von einem Moment auf den anderen, sondern er arbeitet mit uns, dass wir für uns die Wahrheit erkennen. Und diese Leistung, die diese Menschen hier vollbracht haben im Sinne der Wahrheit, ich finde die sehr bemerkenswert und ich wünsche, dass wir uns das wirken lassen in uns, dass wir auch Täter der Wahrheit sind. Und zwar nicht nur so, wie wir es gerade erkannt haben oder meinen erkannt zu haben, sondern dass wir auch präsent haben, Moment mal, Wahrheit. Nicht wir haben die Wahrheit. Jesus Christus spricht von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir verteilen in 2 wöchentlichen Abständen in der Stadt Bibeln. Man könnte da auch noch andere Schriften verteilen, aber wir sagen, nein, Gottes Wort, Jesus ist die Wahrheit. Und Gott wird schon dafür sorgen, dass die Menschen zur Wahrheit oder ihre Wahrheit finden können. Genau wie hier, es sind unterschiedliche Wege. Aber die Wahrheit, Gott lässt Wahrheit und Menschen zusammenfinden. Es wird gefragt, in welche Kirche geht ihr, was glaubt ihr? Ja, wir glauben das, aber wir glauben auch, dass, wenn wir die Bibel weitergeben und ihr selbst lest, dass ihr selbst die Wahrheit finden werdet. Ich finde es klasse, dass ihr hier etwas macht. Ich bin überzeugter Fan der Bibel. Ich freue mich, wenn die Bibel gelesen wird. Ich wünsche euch, dass ihr diese lest. Vielleicht lest ihr diese Texte noch einmal. Vielleicht werdet ihr auch noch etwas anderes erkennen. Und dass wir auch zu Wertschätzern der Wahrheit werden, zu offenen Herzen der Wahrheit, die in uns wirkt und die wir weitergeben. Und dass wir da positive Erfahrungen machen können, wie es Menschen damals auch gemacht haben. Gott segne uns dabei und ein gesegnetes, wahrhaftiges Osterfest sein. Amen. Allmächtiger Gott, unser lieber Vater, allmächtig, wahrhaftig, du bist die Wahrheit und das Leben. Und das ist etwas, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Es ist nicht nur zutreffend, was du uns anbietest, es ist wahr und es ist das Leben. Du verknüpfst Wahrheit mit einer Wertung. Und ich danke dir wirklich für dein Wort, für die Bibel, die die Wahrheit ist, die Wahrheit enthält. Und die auch so zahlreiche Erfahrungen von Menschen enthält, die du für die Wahrheit genutzt hast. Ob sie es wollten, ob sie es wussten oder nicht. Sie haben der Wahrheit gedient. Und es hat gedauert. Und du hast die Menschen dort abgeholt, wo sie waren. Die Jünger, sie dachten, sie hätten die Wahrheit. Sie hatten sie eigentlich auch. Aber anders, als sie es selbst wähnten. Pilatus, der sich auch nach der Wahrheit gesehnt hat, der wissen wollte, was ist denn eigentlich Wahrheit? Und dann selbst sogar die Antwort geschrieben hat und sehr, sehr weit über seinen Schatten gesprungen ist. Und der Stecher am Kreuz, in einer derartigen Situation, die Wahrheit zu erkennen und zu bekennen. Wie ist das überhaupt möglich? Und selbst die Pharisäer, diejenigen, die Jesus ins Kreuz geschlagen haben, haben für sich erkannt, es ist besser, dass einer stirbt, als dass wenn alle sterben. Das ist die Wahrheit. Aber du bist auch der Erfüller der Wahrheit. Du bist segnend. Du sagst nicht nur, es ist zutreffend oder wir erweitern unsere Fähigkeiten, wie es im Garten Eden ist. Du stellst auch die Frage oder du überlegst auch für uns, ob es gut für uns ist. Und ich bitte dich darum, dass wir in der Tat die Augensalbe bekommen, dass wir sehend werden, wie wir dich angemessen verherrlichen können. Und der erste Schritt ist, dass wir erkennen, so toll sind wir gar nicht, aber wir sind reichlich von dir gesegnet. Zeig uns, wie wir diesen Segen weitergeben können. Ich finde es klasse, dass es hier im Mai die Veranstaltung geben wird. Recht haben und glücklich sein ist auf jeden Fall sehr, sehr relevant. Und ich glaube, dass es für viele Menschen von Interesse ist. Segne diese Veranstaltung, die Bemühungen in dieser Gemeinde, aber auch die Bemühungen bei jedem zu Hause und besonders im Alltag. Lass uns da auch Vertreter, Kämpfer der Wahrheit sein. Und zwar in deinem Sinne. In Jesu Namen. Amen.
Ich wünsche euch noch gesegnete Osterfeiertage und eine gesegnete neue Woche.